Liebe Freunde Europas, in der 7. Folge von Europas Weg, meines Podcasts zur Verfassungsgeschichte der Europäischen Union, geht es um einen weiteren toten Ast europäischer Integration. Ich möchte heute über die intergouvernementalen Pläne aus den Jahren 1961 und 62 für eine politische Union sprechen. Diese Episode, die eine erfolglose, aber nicht folgenlose Initiative war, führt die Verfassungsgeschichte als Fouché-Pläne. Christian Fouché war ein hoher französischer Diplomat, der einer Studienkommission vorstand, die mehrere Vertragsentwürfe vorlegte. Aber der Reihe nach. Die Aufbaujahre habe ich mit der 6. Folge mit dem Inkrafttreten der Verträge über die Europäische Wirtschafts- und Atomgemeinschaft 1958 enden lassen. Die drei Gemeinschaften waren gegründet, deren Organe konstituiert und die Arbeit gerade erst aufgenommen. Die Wirtschaftsgemeinschaft befand sich noch in der ersten Stufe der Übergangszeit, einem insgesamt 12-jährigen Zeitraum, in dem der gemeinsame Markt errichtet werden sollte. Bis 1961 hatte der Rat auf Vorschlag der Kommission gerade einmal 16 Verordnungen und 4 Richtlinien erlassen. Der Gerichtshof verzeichnete den Eingang des ersten Vorabentscheidungsersuchens und hatte von 1952 bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt überhaupt erst 70 Verfahren entschieden. Weshalb wurden dann schon wieder Verträge verhandelt? Die Antwort ist in der französischen Innenpolitik zu suchen. Im Jahr 1958 konstituierte sich die 5. Republik und im Dezember gewann Charles de Gaulle die Präsidentschaftswahl. Mit seinem Amtsantritt veränderte sich auch die französische Europapolitik. Im gaullistischen Denken war eine tiefe Skepsis gegenüber supranationaler Politik eingewurzelt, einer Politik, die die Nationalstaaten zurückdrängte. De Gaulle war dagegen der Ansicht, die Gemeinschaften könnten nicht politisch wirksam sein und hätten keine Autorität. Letztendlich komme es, gerade in Krisen, auf die politischen Fähigkeiten der Staats- und Regierungschefs an. Die Gemeinschaften und ihr Personal hätten demgegenüber einen bloß technischen Wert. Wie ein zukünftiges Europa aus seiner Perspektive aussehen sollte, erläuterte de Gaulle im September 1960 der Öffentlichkeit. Das organisierte Europa solle sich auch um Außenpolitik, Verteidigung, Kultur- und Wirtschaftspolitik kümmern, allerdings in einer zwischenstaatlichen Gestaltstruktur. Er wollte deshalb eine zusätzliche Organisationsstruktur neben den Gemeinschaften schaffen. Die Regierungen der 5 weiteren Mitgliedstaaten zeigten sich überwiegend aufgeschlossen. Auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am 10. und 11. Februar 1961 in Paris stimmten die 6 einer intergouvernementalen politischen Integration grundsätzlich zu. Allerdings gab es Vorbehalte, wenngleich überwiegend nur in Form einer inneren Reserviertheit. Denn de Gaulles Motive waren nicht eindeutig und der Vorschlag, das neue Konstrukt auch mit Wirtschaftsfragen zu betrauen, klang nach möglicher Konkurrenz für den gemeinsamen Markt. Das wollten vor allem die Benelux-Staaten nicht akzeptieren. Die Niederlande befürchteten zusätzliche Hindernisse für den erhofften Beitritt des Vereinigten Königreichs zu den Gemeinschaften. Die Bundesrepublik war wegen negativen Einflusses auf das transatlantische Verteidigungsbündnis, die NATO, besorgt. Auf dem Gipfeltreffen wurde eine Studienkommission eingesetzt, die ihre Arbeit im März 1961 unter dem Vorsitz des namensgebenden Christian Fouché aufnahm. Weitere Mitglieder waren aus Italien Attilio Cattani, aus den Niederlanden Jan de Vos van Steenwijk, aus Belgien Georges Olwouet, aus der Bundesrepublik zunächst Karl Friedrich Ophüls, dem Josef Jansen, Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt, nachfolgte und schließlich für Luxemburg Pierre Pescatore, der in früheren Podcast-Folgen bereits zu Wort gekommen ist. Wir hören Pescatore noch einmal zu, bei seiner Antwort auf die Frage nach der Studienkommission.
Donc, à condition et que ces valeurs-là soient intangibles, le gouvernement luxembourgeois a estimé qu'il valait mieux prendre une attitude positive à l'égard de ce qu'on appelle le plan Fouché, qui était une préfiguration de la coopération politique qui est maintenant bien installée dans le cadre des communautés européennes, plutôt que de chercher le conflit. Malheureusement, je le dis encore aujourd'hui, malheureusement, c'est la voie polémique qui a été choisie par le ministre des Affaires étrangères néerlandais, et nous avons revu dans cette négociation-là un SPAC très différent de celui que l'on connaissait depuis la négociation des traités de Rome et depuis son rôle aux Nations Unies. Suivre un peu servilement, estimions-nous, la ligne néerlandaise, qui a fait un échec des avances du général, et le général s'est bien vengé dans la suite en poussant par exemple le bilatéralisme avec l'Allemagne, qui à mon avis est peu tolérable dans un système communautaire, et sa sortie de l'OTAN, ce qui vous montre combien les problèmes actuels et le changement politique par le président Sarkozy sont proches des problèmes que nous avons déjà affrontés sous une autre perspective à cette époque-là.
Die Studienkommission bereitete zunächst das nächste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Juli 1961 in Bonn vor. Aus dem Treffen ging die Bonner Erklärung hervor. Mit dieser Erklärung räumte die Sechsergemeinschaft einerseits die genannten Befürchtungen aus, andererseits sah sie regelmäßige Zusammenkünfte der Regierungschefs ohne eine Begrenzung der Themenbereiche vor und beauftragte die Studienkommission damit, Zitat, Vorschläge über Mittel und Wege vorzulegen, aufgrund derer die Einigung ihrer Völker so bald wie möglich in der Art eines Statuts ihren Ausdruck finden könnte. Zitat Ende. Aus den Einzelheiten jenes Gipfeltreffens wird deutlich, dass sich die Delegationen nicht darüber einig waren, wie das supranationale und das intergouvernementale Prinzip zusammenwirken sollten. Optimisten gingen von einer konstruktiven Parallelität zwischen ökonomisch supranationaler und politisch intergouvernementaler Integration aus. Frankreich setzte eine Formulierung durch, die die Gleichzeitigkeit beider Prozesse betonte. Dies wiederum wurde als Zurücksetzung der supranationalen Gemeinschaften interpretiert. Anfang November 1961 legte die Studienkommission die erste Fassung eines Statuts vor, die als erster Fouché-Plan bekannt geworden ist. Der schmale Vertragsentwurf sieht die Gründung einer unauflöslichen Union der europäischen Völker vor. Die Union sollte gegründet sein auf den Respekt vor der Individualität der Völker und der Mitgliedstaaten und auf der Gleichheit ihrer Rechte und Pflichten gegründet sein. Überhaupt ist der Sound des Entwurfs ein ganz anderer als das doch eher technische Vertragswerk der Gemeinschaften. Neben den Zielen einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik sollte die Union die fortgesetzte Entwicklung des gemeinsamen Erbes der Mitgliedstaaten und den Schutz der Werte ihrer Zivilisation gewährleisten. Zudem sollte die Union zur Verteidigung von Menschenrechten, der Freiheit und der Demokratie in den Mitgliedstaaten beitragen. Ein weiterhin sehr aktuelles Programm. Als Zentrum der institutionellen Architektur war der Rat vorgesehen. Er sollte in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs oder der Außenminister mindestens dreimal im Jahr tagen. Es galt grundsätzlich das Einstimmigkeitsprinzip, soweit ein Mitgliedstaat nicht abwesend war oder sich enthielt. In diesen Fällen war das Beschlossene für den Mitgliedstaat nicht bindend, eine frühe Form der sogenannten konstruktiven Enthaltung, die das Unionsrecht noch heute in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kennt. Als zweites Organ war das Europäische Parlament vorgesehen. Es sollte ein Anhörungsrecht erhalten und hätte an den Rat Fragen und Empfehlungen richten können. Zudem war eine europäische politische Kommission vorgesehen, die allerdings nichts mehr mit dem gleichnamigen Organ der Gemeinschaften zu tun gehabt hätte. Sie sollte aus leitenden Beamten der mitgliedstaatlichen Außenministerien bestehen, ihren Sitz in Paris haben und dem Rat sowohl zuarbeiten als auch dessen Beschlüsse ausführen. Das klingt nach dem Ausschuss der ständigen Vertreter, einer Untergliederung des Rates, die die Beratungen der Minister vorbereitet. Die politische Stoßrichtung des Entwurfs gegen die hohe Behörde und die EWG-Kommission wird hier sehr deutlich. Allerdings ist diese Bewertung schon eine Frage der Perspektive. Denn sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EWG-Kommission unter ihrem deutschen Präsidenten Walter Hallstein äußerten sich positiv zu diesem Entwurf. Ihr Vorverständnis war, dass die neue politische Unternehmung zusätzlich entstehen und die drei Wirtschaftsgemeinschaften vollumfänglich intakt lassen würde. Es sollten ja neue politische Themen bearbeitet werden, die die supranationalen Gemeinschaften bislang nicht adressierten. Insofern konnte man es auch hinnehmen, dass der Entwurf auch einen Gerichtshof nicht erwähnte. Doch das war der springende Punkt. Sollten die Gemeinschaften denn unangetastet bleiben? An dieser Stelle sei an die Beratungen zur Wirtschaftsgemeinschaft einige Jahre zuvor erinnert. Die Machtarchitektur der EWG weicht merklich von der der älteren Montanunion ab, besonders im Verhältnis von Kommission und Ministerrat. In den Gemeinschaften ist es der Rat, der die Entscheidungen trifft. Die Kommission hat zwar das Vorschlagsrecht, sie ist jedoch nicht mehr das maßgebliche politische Gestaltungsorgan wie noch die hohe Behörde. Im Europäischen Parlament war man denn auch skeptischer und legte selbstbewusst im Dezember 1961 einen eigenen Vertragsentwurf vor. Dafür hatten die Parlamentarier den ehemaligen französischen Ministerpräsidenten der Vierten Republik, René Plevin, gewonnen, der Anfang der 1950er Jahre erfolglos das Konzept der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vertreten hatte. Hinter dem Entwurf standen außerdem die Kommissionen und die hohe Behörde der Gemeinschaften, was deutlich zeigt, dass zwischen offizieller politischer Kommunikation und dem Denken in politischen Alternativszenarien durchaus unterschieden wurde. Der Parlamentsentwurf verlangte die Mehrheitsentscheidung im Rat, dessen Präsident gleichzeitig kein nationales Amt innehaben sollte. Dem Parlament und dem Gerichtshof sollten umfangreiche Kompetenzen zugewiesen, die Europäische Politische Kommission aufgelöst werden. Dass der Fouché-Plan eine tiefere Wirkrichtung hatte, als die zwischenstaatliche Kooperation bei neuen Themen zu organisieren, zeigt die Revisionsklausel des Vertragsentwurfs. Sie sah vor, dass der Vertrag 3 Jahre nach Inkrafttreten auf die progressive Schaffung einer Organisation hin revidiert werden sollte, die, Zitat, innerhalb der Union die in der Präambel genannten europäischen Gemeinschaften zentralisiert. Zitat Ende. Trotz der überwiegenden Zustimmung zum ersten Vertragsentwurf drehte sich die Stimmung gegen das Vorhaben. Die Niederlande sahen in dem Entwurf ein unüberwindliches Hindernis für einen britischen Beitritt. Die belgische Delegation zweifelte an den geopolitischen Grundlagen der französischen Außenpolitik. Die Zweifel verstärkten sich, als die französische Regierung Mitte Januar 1962 überraschend einen geänderten Vertragsentwurf vorlegte, der als zweiter Fouché-Plan bezeichnet wird. In diesem Vertragsentwurf wird die Wirtschaftspolitik als weitere Aufgabe der neuen Organisation aufgenommen und der ausgleichende Bezug auf die NATO gestrichen. Auch waren leichte Veränderungen an der institutionellen Architektur vorgesehen. Wenige Tage später reagierten die Regierungen der 5 weiteren Gemeinschaftsstaaten mit einem eigenen Vertragsentwurf. Eine einmalige Konstellation, die sich in den folgenden Jahren wiederholen wird. Ich werde darauf in der 8. Folge im Zusammenhang mit der Politik des leeren Stuhls zurückkommen. Der Entwurf der 5 legte den Finger in die Wunde des offenen Dissenses. Es geht um die Ausgestaltung der Exekutivgewalt und das Verhältnis der Gemeinschaften zu der projektierten politischen Union. Neben dem Rat und dem Parlament sollte es zunächst auch einen Gerichtshof geben. Der Rat würde von einer politischen Kommission mit einem unabhängigen Generalsekretär an deren Spitze unterstützt werden. Weniger die Terminologie, dafür aber ihre Funktionen erinnerten an die supranationalen Vorbilder. Vor allem aber verschränkte der Entwurf die neue Organisation mit dem Integrationsprogramm der Gemeinschaftsverträge. Dazu knüpften die fünf an die erwähnte Übergangszeit an und bestimmten, dass beim Übergang von der zweiten in die dritte Stufe, die für das Jahr 1966 vorgesehen war, der Rat den Entwurf einer Verfassung der Europäischen Union auszuarbeiten hätte. Allgemeine Ziele der Revision sollten erstens die engere Beteiligung des Europäischen Parlaments sein. Ausdrücklich wird der Hoffnungsartikel der Föderalisten, Artikel 138 des EWG-Vertrages, zitiert. Zweitens sei die allmähliche Einführung des Mehrheitsprinzips bei der Beschlussfassung des Rates vorzusehen. Ziel sollte die Einfügung von Europäischer Union und europäischen Gemeinschaften in einen organischen institutionellen Rahmen sein. Die subkutane französische Strategie, die Gemeinschaften über die Gründung einer intergouvernementalen Europäischen Union mittelfristig zu unterlaufen, wäre auf diesem Weg nicht zu bewerkstelligen gewesen. Die neuen Themen, Verteidigung, Kultur, Außenpolitik und Wirtschaft, wären möglicherweise ebenfalls unter die supranationale Logik gekommen. Was die französische Seite aber sicherlich gar nicht mittragen wollte, waren die beabsichtigte Aufwertung des Europäischen Parlaments und die Ausweitung des Mehrheitsprinzips. Zur Erinnerung, in den Verhandlungen über die römischen Verträge hatte Frankreich sich strikt gegen eine bestimmende Gestaltungsrolle eines Parlaments gewendet und das Mehrheitsprinzip im Rat war das Gegenteil von Intergouvernementalität, das war vielmehr Supranationalität. Die Studienkommission verarbeitete die Entwürfe und formulierte einen Kompromissvorschlag. Auf Fouché folgte der Italiener Emilio Cattani. Doch die Ausgangspositionen und politischen Vorstellungen der Regierungen der Sechsergemeinschaft waren zu unterschiedlich. Auf der Außenministerkonferenz Mitte April 1962 tritt der Dissens offen zutage. Die Niederlande und Belgien waren strikt gegen die Pläne, weil diese ein Hindernis für den von ihnen erstrebten britischen Beitritt seien. An dieser Stelle greife ich vor, mit dem Hinweis, dass de Gaulle 1963 einseitig den Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Entsetzen der europäischen Partner kategorisch ausschloss. Von außen wirkt dies wie eine Retourkutsche für die verweigerte intergouvernementale Integration. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Motiv auf Seiten der skeptischen Benelux-Staaten. Sie fürchteten, ohne britische Mitgliedschaft eine französisch-deutsche Hegemonie, der sie sich nicht gewachsen fühlten. Der Beitritt eines in inhaltlichen Fragen gleichgesinnten großen Staates hingegen hätte ihre Bereitschaft erhöht, sich auf die vorgeschlagene institutionelle Architektur einzulassen. Das Motiv könnte nach dem Brexit wieder an Bedeutung gewinnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der anfängliche Konsens, der bei Vorlage des ersten Fouché-Plans bestand, schlug in einen tiefen Dissens auch über die Gestaltstruktur der Integrationsarchitektur um. Die Sechsergemeinschaft fand nicht nur keine Lösung für ein Nebeneinander von supranationaler und intergouvernementaler Integration, vor allem Frankreich lehnte außerdem die identitätsstiftenden Merkmale der Supranationalität, Mehrheitsentscheidung im Rat und eine politisch unabhängige, gestaltungsaffine Kommission ab. Eine Parlamentarisierung war ebenfalls keine Option. Das Vorhaben einer intergouvernementalen Europäischen Union endete mit einem lauten öffentlichen Knall am 15. Mai 1962. Präsident Charles de Gaulle erklärte in einer Pressekonferenz seine Unzufriedenheit mit der Gestaltstruktur supranationaler Integration und erläuterte, weshalb er die Staaten in den Mittelpunkt stellte.
Je voudrais incidemment, puisqu'en voici l'occasion, je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuk intégré.
Er glaube nicht, dass Europa eine lebendige Realität haben könne, wenn es nicht Frankreich mit seinen Franzosen, Deutschland mit seinen Deutschen, Italien mit seinen Italienern einschließe. Und weiter, Zitat, Dante, Goethe, Chateaubriand gehören insofern zu ganz Europa, als sie jeweils und vor allem Italiener, Deutsche und Franzose waren. Sie hätten Europa nicht viel gedient, wenn sie staatenlos gewesen wären und gedacht und geschrieben hätten in irgendeinem integrierten Esperanto oder Volapük. Zitat Ende. Die Pressekonferenz löste eine Regierungskrise aus. Mehrere Minister traten aus dem Kabinett zurück. 7 Jahre lang gab es keine Treffen der Staats- und Regierungschefs der Sechsergemeinschaft. Von einem kurzen Jubiläumsakt zum 10-jährigen Bestehen der Gemeinschaften 1967 abgesehen. Meine Damen und Herren, trotz ihres Scheiterns sind die Fouché-Pläne eine beachtenswerte Episode der Verfassungsgeschichte der Europäischen Union, aus mehreren Gründen. Die Mitgliedstaaten formulierten offen ihren politischen Führungsanspruch und setzten damit ihre Strategie aus den römischen Verträgen fort. Die institutionelle Umsetzung dieses Anspruchs ist der Europäische Rat, der seinen Ursprung in den Fouché-Plänen hat. Der Pariser Gipfel 1961 kann als erstes Treffen jenes Gremiums betrachtet werden, das heute die EU politisch steuert. Mit den Fouché-Plänen ist auch über die Fusion der Organe der drei Gemeinschaften nachgedacht worden, ein Vorhaben, das 1965 mit dem Fusionsvertrag verwirklicht wird. Die Fouché-Pläne waren auch der erste Versuch, das Nebeneinander von Supranationalität und Intergouvernementalität zu organisieren. Ein Thema, das erst mit dem Unionsvertrag von Maastricht 1992 befriedigend gelöst werden wird. Und so dann? Frankreich schwenkte nach dem diplomatischen Misserfolg auf eine bilaterale Strategie um, seine Idee von einem Europa der Vaterländer zu verwirklichen. So ist der deutsch-französische Freundschaftsvertrag von 1963 eine Kompensation. Die Verbindung zu den Fouché-Plänen zeigt ein Detail, nämlich die Präambel jenes Élysée-Vertrages. Der Deutsche Bundestag fügte die Präambel einseitig im Ratifikationsverfahren hinzu. Sie betont, dass der Élysée-Vertrag die Rechte und Pflichten aus den von der Bundesrepublik abgeschlossenen multilateralen Verträgen unberührt lasse und betont die Bedeutung der Atlantischen Partnerschaft mit den USA sowie die europäische Integration unter Einschluss des Vereinigten Königreichs. Und schließlich bestätigt die Episode der Fouché-Pläne meine These, dass die von Beginn an ungeklärte Methode der Integration die bestimmende Kraft dieses Prozesses ist. Auch in den Jahren 1961-62 stehen Staatsrechtler und Völkerrechtler, Supranationalisten und Intergouvernementalisten Anhänger eines Exekutivföderalismus und einer parlamentarischen Union in einem produktiven Widerstreit miteinander. Liebe Freunde Europas, damit geht die 7. Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Die Aufbaujahre sind damit aufgerufen. In der 8. Folge steht die Fortsetzung auf der Tagesordnung. Das Ringen um die Supranationalität in den Gemeinschaften mit der Politik des leeren Stuhls. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.